Herzlich willkommen zurück beim Podcast Immo Insights vom Schäfer. Heute mit dem spannenden Thema privater Immobilienverkauf und was dort die größten Fehler sind. Zu Gast heute Julian, unser Auszubildender, noch im ersten Lehrjahr, aber schon mit guter Erfahrung. Und ja, wir legen einfach mal direkt los. Also, ihr habt das ein oder andere vielleicht schon mal mitbekommen. Wir veranstalten auch mal eine, wir machen eine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung, privater Immobilienverkauf. Also wie kann ein Privatverkäufer seine Immobilie privat verkaufen? Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum macht ein Makler sowas eigentlich? Naja, wir wollen natürlich dafür sorgen, dass die Leute darüber informiert werden, was da auf sie zukommt. Denn so ein privater Immobilienverkauf ist nicht so einfach, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Und es können sehr viele Fehler passieren, auf die wir natürlich heute gerne eingehen möchten. Und da schaue ich jetzt einfach mal auf meinen Spickzettel hier. Und damit wir auch keine Themen vergessen, denn das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges. Also starten wir direkt mit einer Frage an den Julian. Ja, Julian, du bist jetzt ein gutes Jahr bei uns in der Ausbildung und bist ja schon sehr aktiv, hast auch schon Immobilien vermittelt, dank unserer Anleitung und der schnellen Ausbildung bei uns. Absolut. Und machst da einen guten Job. Und ja, was sind deiner Meinung nach jetzt so die drei größten Fehler, die du jetzt beobachten konntest, die Privatverkäufer so in der Regel machen?
Also ich würde tatsächlich sagen, der größte, den man machen kann, sind Falschangaben, die jemand macht beim privaten Verkauf. Die können richtig ins Geld gehen, wenn es da zum Schluss zum Schadensersatz oder sonstigem kommt. Will natürlich keiner, deswegen bietet es sich natürlich an, Makler einzuschalten. Absolut. Zum Zweiten sind es schlechte Bilder. Schlechte Bilder können sehr schnell entstehen, wenn man keine Ahnung davon hat. Ja. Man denkt vielleicht, ja, dass diese Perspektive gut aussieht, aber im Endeffekt ist es dann doch nicht das, was der Kunde im Endeffekt sehen möchte. Und es gibt einige Sachen. Was wir zum Beispiel noch anbieten, sind virtuelle Rundgänge, dass man tatsächlich virtuell einmal durch die komplette Immobilie durchlaufen kann. Ja. Ich denke, das kann ein Privatverkäufer so jetzt nicht anbieten.
Eher selten, ja. Also genau. Müsste schon technisch versiert sein, beziehungsweise vielleicht auch Fotograf.
Absolut. Ich will es jetzt nicht verneinen. Es kann natürlich sein, dass das jemand hinbekommt, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht die Regel.
Absolut. Ja, was zum Beispiel bei uns, du hast gerade gesagt, zum Beispiel fehlende Angaben oder falsche Angaben. Genau. Das rührt ja oft auch aus fehlenden Unterlagen. Also das ist oft so ein Thema, dass viele Verkäufer halt sagen, naja, ich besorge die Unterlagen erst, ich habe ja noch alte Unterlagen, ich besorge die neuen erst, wenn der Käufer die dann für die Bank braucht. Und das ist halt oft ein fataler Fehler, was eben zu Falschangaben führen kann, weil ich meine, wir erleben das hier tagtäglich, dass irgendwas im Grundbuch steht oder auf der Katasterkarte falsch ist oder sonstiges. Und das sollte man natürlich im Vorfeld klären, bevor der Käufer da ist und dann die Bank halt eben sagt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Weil zu einem schürt das natürlich Misstrauen beim Käufer, so nach dem Motto, hat er mir was verschwiegen. Und zum anderen ist es aber auch so, dass das den Prozess natürlich entschleunigt, sprich zu Verzögerung führt. Und bei dem heutigen Markt, was ja eher so ein Käufermarkt ist, ist der Käufer auch ganz schnell weg, weil da ist eine andere schöne Immobilie.
Genau, absolut.
Genau. Und ich habe hier noch so ein paar Punkte stehen. Klar, zu hoher Preis. Das ist immer das Thema. Was ist so da so deine Erfahrung mit dem Preis?
Den Emotionen verschuldet auf jeden Fall. Also ein Eigentümer sieht natürlich seine Immobilie ganz anders, als wir das jetzt sehen. Wir sehen definitiv, das sehr reflektiert. Man sieht als Eigentümer die Emotionen, die mit dem Haus mit einhergehen, wo man mal gegessen hat zum 50. Geburtstag oder sonstiges. Ja, absolut. Das sehen wir natürlich jetzt nicht als Verkäufer und das sollen wir im Endeffekt auch nicht sehen. Wir gehen natürlich auch auf die Emotionen ein von einem Eigentümer, aber es soll natürlich nicht die Regel sein, dass wir jetzt auch den Preis dann nehmen, der im Endeffekt von dem Eigentümer dann ausgeht. Genau, weil die halt oftmals viel zu hoch eingewertet werden.
Ja, absolut. Also es gibt ja zwei, das hat es ja schon so ein bisschen, also es gibt ja einmal dass Verkäufer unter Umständen auch zu wenig verlangen würden. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich zu viel. Also ich habe gerade so ein Beispiel, ich war gestern noch bei einer Bewertung, da haben sie mir dann 15 Minuten von der tollen Decke erzählt, also die wirklich auch schön ist, sehr hochwertig, aber halt nicht mehr zeitgemäß. Und das sind dann halt so Emotionen, die da dann kommen. Natürlich hat das alles viel Geld gekostet. Die Decke musste auch nochmal komplett abgemacht werden, weil da irgendwie so ein kein Holzwurm drin war, sondern so eine spezielle Fliege, die aber das Gleiche macht, nämlich das Holz auffrisst. Und also die haben da über diese Decke geschwärmt und das beeinflusst für die natürlich dann den Immobilienwert. Und
absolut,
da ist es halt dann als Profi, und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, also nicht nur glaube ich, weiß, es ist ganz wichtig, dass, wenn jemand sich entschließt zu verkaufen, eben auch eine Expertenbewertung durchführen lässt. Ne?
Ja,
weil das ist, genau, also das sind so die, ne, um zusammenzufassen, eben der zu hohe Preis. Ich habe Zeit, das hat man jetzt noch gar nicht behandelt. Hängt aber so im Endeffekt mit dem Preis zusammen. Also
absolut, erstmal zu hoch anwerten,
genau.
Und dann kann man ja immer noch runtergehen.
Ja.
Natürlich nicht so gern gesehen.
Absolut.
Ja.
Ne? So nach dem Motto, ich habe ja Zeit, ich habe keinen Druck.
Genau. Ne? Genau.
Und ja. Das führt ja am Ende dazu, dass dann, ja, die Interessenten beobachten das ja. Ich meine, die Technik heutzutage bietet ja einiges.
Ja.
Und man sieht ja ganz genau, wie lange ist die Immobilie schon auf dem Markt, wie oft wurde der Preis gesenkt und so weiter.
Tja, einige Portale bieten das ja inzwischen an, ne? Dass man sieht, wie weit er runtergegangen ist, in welcher Zeit, wie lange schon online steht.
Ja.
Und das ist natürlich dann gefundenes Fressen für den potenziellen Käufer dann auch.
Ne? Ja, absolut.
Um dann noch weiter runterzubieten, weil alle paar Monate geht er ja ein bisschen runter. Ne? Dann schauen wir natürlich, dass wir dann so niedrig wie möglich dann ansetzen.
So ist es. Und der neueste Clou der Portale ist ja, also die Hauptkunden der Portale sind ja gar nicht die Makler, wie man vermuten will oder wie vielleicht vermutet. Natürlich, Makler zahlen da viel. Aber die Hauptkundschaft ist heutzutage tatsächlich, sind die Käufer, also gerade bei größeren Portalen, gibt es so Plus-Mitgliedschaften und so weiter. Und was jetzt der neueste Clou ist, ist zu einem, das ist für jeden auch zugänglich auf diesen Portalen, zumindest auf dem einen, dass man direkt sieht, wo steht die Immobilie im Verhältnis vom Preis zum Markt. Ne? Und das gab es früher nur bei Autoscout beispielsweise, wo man dann gesehen hat, wo man sieht, ist das Auto zu teuer, zu niedrig, also Schnäppchen oder fair. Und so ist es jetzt bei Immobilien, gibt es das auch. Und bei Plus-Mitgliedschaft von Käufern ist es sogar noch, die haben noch mehr Insights. Die sehen nämlich auch, wie viele Interessenten dieses Exposé angeklickt haben, wie viel angefragt haben. Also es ist halt super transparent geworden und dementsprechend ist das halt tatsächlich eher kontraproduktiv, da zu sagen, ich habe Zeit. Ne? Also entweder will man verkaufen, dann halt richtig zum fairen Preis.
Genau.
Dann kann es ja auch passieren, wie bei uns, dass der Preis auch wieder hochgeht. Ne, wenn man das Ganze richtig macht.
Genau, durchaus schon öfter passiert bei uns.
Genau. Ne, und dementsprechend wäre dann auch der saubere Verkauf. Ne?
Ja, absolut. Genau.
Gibt es noch irgendwie so ein, wo du sagst, so ein Fehler, wir haben jetzt drei, also vier haben wir eigentlich schon sogar aufgelistet. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir auch schon aufgefallen jetzt, seitdem du bei uns bist?
Privatverkauf. Ja, immer schwierig. Man hat keine Zeit. Man ist ja noch arbeiten als Privatverkäufer.
Absolut, ja.
Und muss dann natürlich auch den Verkauf noch unter einen Hut bekommen. Ne?
Ja.
Und das mit den ganzen Anfragen, die wir jeden Tag reinkriegen, teilweise für Objekte. Wenn das nicht direkt beantwortet wird, sind die natürlich dann erstens mal sauer und ein zweites Mal melden die sich vielleicht dann auch gar nicht.
Ne? So ist es, genau.
Und so soll es natürlich nicht sein. Wir beantworten ja direkt alles und schauen natürlich, dass wir direkt Besichtigungstermine vereinbaren können. Das ist natürlich auch jetzt so ein Ding, ne? Da musst du erstmal noch einen Besichtigungstermin festlegen und schauen, wo er nicht gerade arbeiten ist oder sonstiges. Ne?
Absolut.
Also das geht dann doch schon durchaus fixer bei uns.
Sehr gut. Ja, definitiv. Also das ist auch Fehler, beziehungsweise aus der Natur heraus, weil die Leute ja in der Regel auch einen Job haben, idealerweise.
Ja.
Wenn sie ein Haus haben, haben sie meist auch einen Job und haben halt eben nicht den ganzen Tag Zeit, Telefonate anzunehmen, ne, Besichtigung durchzuführen. Und das ist, dann kommt man abends nach Hause um 6, 8 Uhr, wann auch immer. Und dann ist der Anrufbeantworter voll und da fängt das Problem dann an. Ne?
Absolut.
Und, ja. Sehr spannend. Genau. Kommen wir auch direkt, gehen wir ein bisschen tiefer. Letztendlich, ich habe schon geschrieben, die Zutaten für einen erfolgreichen Verkauf. Zutaten passt ja zu uns beide. Wir sind ja beide aus dem Bäckerhandwerk ursprünglich. Ja.
Genau.
Deswegen habe ich auch hier die Zutaten gewählt. Und es wird ja letztendlich, wie schon mehrmals jetzt erwähnt, oft unterschätzt. Und das ist auch das Feedback, was wir ja, das hast du ja auch erlebt, auf den Infoveranstaltungen bekommen, dass die Leute nach dem Vortrag völlig geflasht sind und in dem Fall leider negativ, weil sie dachten, das ist alles so einfach und dann aber erfahren, was da eigentlich alles so auf sie zukommt. Und was eventuell auch passieren könnte, also im negativen Sinne.
Absolut.
Und Ja, und da kommt dann immer so die Erkenntnis, wow, das ist ja doch sehr viel und das traue ich mir gar nicht zu. Und dementsprechend kommt dann eine Zusammenarbeit, ne? Aber was sind so für dich jetzt so die Zutaten? Also was braucht eine perfekte Vermarktung der Immobilie? Also was muss man vorbereiten? Was muss man achten? Was sollte man tun? Ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen, aber gern noch mal konkret da einfach so
Also
ein
Nummer
bisschen.
eins ist natürlich Erreichbarkeit. Also wenn es jemanden gibt, der sich interessiert, muss man erreichbar sein. Man muss erreichbar sein für den Eigentümer auch. Jederzeit sind wir zum Glück auch für unsere
Absolut.
Kunden. Genau, natürlich das Zweite, was man definitiv machen muss, die ganzen Unterlagen anfordern, dass wirklich direkt alles da ist. Falls irgendwelche Fragen entstehen oder Fehler im Vorhinein auch zu erkennen, dann natürlich auch die Bilder machen gehen, dass alles anständig ist. Ne? Also, dass wenn man an den Markt damit geht, dass man nicht irgendwie so ein Pille-Palle-Exposé hat oder sonstiges, sondern wirklich was Gebundenes auch, damit der Interessent was in der Hand hat,
Ja, absolut.
um auch nochmal die Expertise ein bisschen rüberzubringen, dann halt auch, ne? Im Endeffekt. Genau, das soll ja schon
Definitiv.
alles sein Hand und Fuß haben.
Sehr cool. Ja, da waren schon coole Sachen dabei. Also definitiv wichtige, genau, Objektunterlagen vorher einnehmen, prüfen. Ja, also wir haben das ganz oft, dass da irgendwelche Sachen in Grundbüchern stehen, die gelöscht werden sollten oder falsch sind oder Katasterkarten, Überbauten. Dachgeschoss, die nicht genehmigt sind. Also im Saarland gibt es da so ein ganzes Potpourri davon. Da wird was angebaut und was angebaut und aufgestockt und jeder weiß davon, nur die Baubehörde nicht.
Genau.
Und das kann halt irgendwann dann ganz böse zurückkommen. Und das ist genau. Und dann geht das ja, wie du schon so schön gesagt hast, Schritt für Schritt weiter. Professionelle Aufnahmen. Also man muss dafür sorgen, dass die Immobilie gut präsentiert wird, schöne Fotos, ein tolles Exposé gestalten, weil was passiert nach einer Besichtigung? Die Leute gehen nach Hause, haben an dem Tag vielleicht noch andere Immobilien besichtigt oder werden in der Woche dann noch andere besichtigen. Und dann geht es ja darum, welche Immobilie bleibt in Erinnerung. Und das sind meistens dann die, wo halt nochmal ein schönes Exposé auch da ist. Natürlich die, die vor allem überzeugt haben, weil sie schön sind. Aber so dieser 24-Stunden-Verkäufer, nämlich das schöne Exposé, der ist halt unheimlich wichtig und
Die
wird oft.
Nachwirkung,
Ja,
absolut. Die
genau, wird oft halt
Nachwirkung ist ganz
unterschätzt, ne?
wichtig. Ja,
Ich meine, du fährst ja auch, du kaufst ja auch gerne Autos, ne? Du hast ja so ein bisschen dein Hobby,
genau.
Autos.
Ja,
Also nicht Autos kaufen, sondern
durchaus.
dein Hobby ist Auto. Und ich meine, wenn du ins Autohaus gehen würdest, gehst jetzt in 10 Autohäuser, verschiedene Autos gucken und kriegst von einem Autohaus ein Prospekt, das wirkt ja da noch mal eher nach, ne? Weil dann sitzt du zu Hause und blätterst noch mal durch,
Genau.
ne?
Zudem hat man nochmal alle Fakten, das, was man ja auf der Besichtigung schon gesagt hat, auch,
Ja,
ne?
genau.
Nochmal alles schwarz auf weiß, die Bilder nochmal drin in physischer Form ist natürlich auch immer was Schönes.
Absolut.
Zumal, wenn man es irgendwann kauft, hat man noch ein Prospekt zu seinem eigenen Haus. Das ist
Ja,
natürlich
richtig.
auch nichts Schlechtes.
Genau, also das stimmt. Haben wir heute noch, ja, von
Ja.
unserem Haus. Und genau. Ja, dann haben wir, genau, Exposé haben wir hier auch abgehakt sozusagen. Klar, Zeit für die Besichtigung, da hatten wir vorhin ja schon ausgehend drüber gesprochen. Jetzt geht's weiter, jetzt hatten wir eine tolle Besichtigung gehabt, sei es jetzt der Privatverkäufer oder auch wir als Makler. Was ist jetzt nach der Besichtigung das Wichtigste? Also, was ist da quasi die Zutat, die es dann braucht?
Nach der Besichtigung definitiv, dass man nochmal alle anruft und schaut, ja, ist noch Interesse da? Wenn kein Interesse mehr ist, legen wir auch gerne noch einen kostenfreien Suchwunsch an, der dann wirklich maßgeschneidert auf die Person ist. Ich denke, das ist auch immer ganz zielführend im
Absolut,
Endeffekt.
klar,
Genau, und ja, wir kontaktieren natürlich sehr oft auch den Eigentümer und halten dem auf dem Laufenden, was auch
Genau.
was sehr Wichtiges ist, was viele vergessen dann auch.
Ja.
Damit der überhaupt mal weiß, was überhaupt abgegangen ist auf den Besichtigungen.
Absolut, klar, ja.
Genau.
Also, na, ich höre auch so, also dieses Follow-up, und darauf habe ich so ein bisschen
Ja,
abgezielt.
dachte ich mir schon.
Also Englisch Follow-up, Nachverfolgung. Das, weil nach der Besichtigung ist vor dem Verkauf sozusagen. Also da fängt der Verkauf ja an. Weil Interessenten haben Bedenken, haben Einwände und so weiter. Und da geht es ja jetzt darum, den Leuten nochmal nachzugehen. Weil klar, vor 2, 3 Jahren war die Situation anders. Die Leute haben schon bei der Besichtigung im Prinzip zugesagt, Finanzierung gebracht und mit den Hufen geschert. Und heute ist es so, die Interessenten gehen erstmal nach Hause, in den meisten Fällen natürlich, es gibt auch Ausnahmen heute noch, an den meisten Fällen gehen die nach Hause, überlegen erstmal in Ruhe, und oftmals melden die sich dann gar nicht mehr, obwohl sie Interesse haben. Einfach, weil weil sie Angst haben, zum Beispiel über den Preis zu reden, weil es waren ja noch andere Leute da, wir kriegen das Haus eh nicht. Oder sie haben irgendwas gesehen am Haus, was sie jetzt völlig falsch einordnen, irgendeinen Mangel, irgendeinen Schaden, ne, den sie vielleicht völlig überbewerten. Und deswegen ist es halt wichtig, dieses Follow-up zu machen, also die Leute nochmal anzurufen. Ne, das machen wir natürlich. Und nochmal zu fragen, wie ist Status? Hat es Ihnen gefallen? Gibt es noch Rückfragen? Gibt es Probleme, die Leute lösen können? Klar, wenn er dann nicht passt, dann kriegt er von uns einen Suchwunsch, weil jeder Kunde ist uns ja auch wichtig, dass wir ihn auch weiterhin betreuen. Und am Ende ist aber die, die dann ja Interesse haben, da geht es ja jetzt darum, dann letztendlich zu verhandeln, also zu schauen, was können Sie sich vorstellen, preislich, wo liegen die, ne? Und was stellt sich der Verkäufer vor? Und da geht es ja dann darum, das zusammenzubringen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt Privatverkäufer und machst jetzt dieses Follow-up und gehst jetzt in die Verhandlungen. Was glaubst du, ist da so die Schwierigkeit?
Vermutlich nochmal die Emotion.
Absolut.
Man bekommt sehr viele Zahlen an den Kopf geschmissen. Das ist schlecht und das ist auch noch schlecht.
Ja.
Das hier hat mir zwar ganz gut gefallen, aber hier Schimmel im Keller. Und dann hat der Eigentümer gegebenenfalls gar nicht die Expertise für dann zu sagen, ja, das ist aber nichts Tragisches. Ne?
Ja.
Und es geht nicht an die Substanz oder Sonstiges.
Absolut, ja.
Und tatsächlich auch die Preisverhandlung dann zum Schluss. Ne? Wenn die emotional wird und er lässt sich irgendwie unterbringen, gegebenenfalls sogar, wenn es ganz schlecht läuft, noch mit Schwarzgeld oder sonstigem, ne? Was ja natürlich in der Branche weit verbreitet ist. Ne?
Ja, absolut. Klar, absolut, ja.
Und wenn es dann bis dahin geht, haben wir auf jeden Fall die Vorhand und wissen dann, wie wir damit umgehen können.
Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich, also Emotionen ist so der Hauptknackpunkt tatsächlich. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, so dieses Thema, ja, das ist schlecht, ne? Dann kriegen die Verkäufer erstmal ganz viele Sachen an den Kopf geworfen. Dann gibt es die Einverkäufer, die reagieren da quasi dann sozusagen, ja, dann kauf's halt nicht. Ja? Dann gibt es die anderen, die knicken deswegen ein, weil sie denken, boah, mein Haus ist ja wirklich so schlecht. Ne?
Ja.
Gehen halt dann auf viel zu niedrige Preise ein. Das erlebt man natürlich gerade jetzt, aktuell, wo dieses Fix und Flip halt sehr modern wird, ist das natürlich, da sind Profis dahinter, die wissen ganz genau, was sie machen. Die kaufen Immobilien, um zu renovieren, um sie dann nochmal teurer zu verkaufen. Und die wissen halt ganz genau, wie man verhandelt. Das
sind
letztendlich so Profis wie wir auch.
Ja.
Und da ist natürlich ein Privatverkäufer schwer einzuschätzen. Und und das ist das eine Thema. Und das andere ist natürlich, das von dir angesprochen, wir machen noch eine gewisse Kaufpreissumme so auf die Hand, dann sparen wir Geld und Sie sparen Geld. Und das ist so der Klassiker, was letztendlich aber gerade vor allem in der heutigen Zeit sehr, sehr gefährlich ist.
Absolut.
Zu einem ist es ja so, dass der Kaufvertrag dann ungültig ist, immer ungültig bleibt.
Genau.
Also das ganze Ding kann irgendwann dir komplett um die Ohren fliegen. Und zum anderen begeht man natürlich ganz üble Straftaten, nämlich Geldwäsche, die heutzutage mit sehr, sehr hart bestraft werden, solche Sachen. Und selbst wenn man nur daran beteiligt ist, ist das schon nicht zu empfehlen. Also sowas ja unbedingt ablehnen und absolut gar nicht erst drauf einlassen.
Genau.
Genau. Ja, und jetzt ist es so, Käufer, Verkäufer sind sich einig, sei es jetzt privat oder auch so. Was ist jetzt so der nächste Schritt, den wir jetzt gehen, der deines Erachtens auch sehr super wichtig ist?
Tja, wenn sich beide einig sind, ist natürlich schon mal sehr gut.
Ja.
Dann schauen wir natürlich, dass wir so schnell wie möglich die ganzen Unterlagen auch von dem Käufer zusammenbekommen,
mhm,
um auch wirklich sicher zu sein, ja, der ist es, der ist zahlungskräftig und kann die Summe auch leisten irgendwo.
Ja, absolut.
Zahlungskräftig
war eigentlich so das Stichwort,
genau. Ja.
Also Finanzierung, ne?
Absolut.
Das muss stehen.
Das muss stehen, ja.
Weil das ist halt auch oft so ein Fehler, das wäre auch so ein Tipp nochmal an die Leute oder an euch jetzt, die zuhören und zugucken. Tatsächlich erst mit den Verkaufsaktivitäten aufzuhören, wenn eine Finanzierung bestätigt ist und der Kunde auch sagt, er kauft, das idealerweise auch unterschreibt, also Reservierungsvereinbarung, Kaufabsichtserklärung etc. Ne? Und erst dann im Prinzip weiterzugehen und zu sagen, hier, jetzt machen wir Notartermin schnellstmöglich, genau, und dann geht's weiter. Ne?
Genau.
Genau. Perfekt. Gut. Ja, und dann Finanzierung steht, jetzt gehen wir zum Notar. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da lauern noch Gefahren für Käufer, Verkäufer?
Ja, wir gehen natürlich auch nochmal die Verträge durch und schauen halt, dass auch wirklich alles so stimmt, wie es vereinbart war, dass nichts irgendwie drinsteht, für einen unersichtlich, dass wir es gegebenenfalls auch nochmal erläutern können. Kann der Notar natürlich auch, aber
Ja, klar.
der liest im Prinzip nur vor und geht jetzt nicht mehr so zwingend auf die Fragen ein. Dafür sind wir dann im Endeffekt zuständig und wir begleiten natürlich auch den Verkäufer und den Käufer dann zum Notar und
Genau.
gucken natürlich, dass alles reibungslos dann unterzeichnet wird.
Ja, genau. Also Kaufvertrag ist sehr wichtig. Das im Vertrag ist ja allgemein sehr wichtig, dass immer alles das drinsteht, was auch vereinbart wurde. Ne? Ganz klarer Fall. Und das ist das eine, dass halt wirklich alles drinsteht. Auch Mängel zum Beispiel, die bekannt sind. Also auch die, die wirklich sichtbar sind, sollte man trotzdem nochmal zusätzlich mit aufnehmen. Definitiv eine Empfehlung. Und klar, wir sind beim Notar dabei. Wir erklären auch vorher schon mal gewisse Dinge, die dann bei den Käufern vielleicht aufkommen oder auch bei den Verkäufern. Also diese Unsicherheiten, ne?
Absolut, ja.
Was bedeutet das eigentlich? Klar, der Notar, also es gibt da Unterschiede. Die einen erklären viel, die anderen erklären nur dann viel, wenn nachgefragt wird. Da gibt es so ein paar Unterschiede bei Notaren. Aber im Endeffekt, klar, sie lesen alles vor. Und wenn sie merken, dass was unklar ist, erklären sie es natürlich
Natürlich,
auch.
absolut, ja.
Ne? Und, aber trotz allem ist es uns auch wichtig, da verstehen wir auch ein, den Leuten vorher schon Klarheit zu verschaffen und eben auch eine gewisse Sicherheit, indem wir eben auch selbst vor Ort
Dass
sind.
die Fragen auch vorab schon
Ja,
geklärt sind. Ne? Also
absolut, ja,
bevor
genau.
wir zum Notar gehen,
Ja,
natürlich.
genau.
Wäre sinnvoll.
Ja, genau. Also wir haben jetzt schon viele Punkte zusammengefasst sozusagen. Und nach dem Kaufvertrag kommt ja dann idealerweise irgendwann das Geld. Und genau, und dann gibt es ja noch einen so einen kritischen Punkt, das ist ja dann die Übergabe. Was kannst du da noch zu sagen oder an Tipps mitgeben, was wichtig wäre?
Übergabe ist natürlich ein Stichwort, ja. Zum einen, dass wir natürlich das Übergabeprotokoll immer mitbringen und schauen, dass wirklich nochmal alles eins zu eins so ist, wie es bei der Besichtigung eben war.
Ja.
Und nicht inzwischen irgendwie das Dach weggefault ist oder sonstiges halt, ne, wenn es ganz schlecht kommt. Gibt natürlich auch den Fall, wenn man es über Winter stehen lässt und man war dann gerade beim Notar und es hat 3, 4 Monate gedauert und es wurde nicht geheizt in der Zeit, dass dann irgendwie auch was vorkommen kann. Wäre
Absolut, ja.
natürlich schlecht,
Ja.
aber wir sichern noch einmal ab dann mit der gemeinsamen Begehung dann bei dem Haus, dass
Ja.
alles wirklich komplett eins zu eins nochmal so stimmt, wie es war.
Wie es war. Sehr gut, genau. Also das ist wichtig, also als Stichpunkt, Protokoll zu führen, also wirklich nochmal eine Abnahme schriftlich unterschreiben zu lassen, damit es nachher auch einen Beweis gibt, dass es so abgenommen wurde, wie es auch damals vereinbart war, ne? Damit da im Nachhinein nicht noch jemand quasi meckern kann. Ne? Das ist, glaube ich, genau. Das umschließt so ein bisschen, also umschließt eigentlich die Zutaten, die halt wichtig sind für einen professionellen Verkauf. Ne? Also ganz wesentlich nochmal, um es zusammenzufassen, ist eigentlich so der Start der Immobilie. Die Immobilie muss gut präsentiert werden zum vernünftigen Preis, also gut eingewertet. Also eine Expertenbewertung muss definitiv gemacht werden. Professionelle Fotos, schönes Exposé. Online auf allen Portalen, weil die Leute gucken halt überall. Das heißt, man muss auch sehr präsent sein online. Und dann muss halt das Ganze hinten dran auch funktionieren, man muss erreichbar sein. Die Besichtigungen müssen eigentlich relativ zeitnah stattfinden können. Klar, so ein Netzwerk aus Handwerkern, Gutachtern bietet sich auch noch an, weil Interessenten haben oft dieses Netzwerk nicht und da kann man dann eben helfen, wenn da jetzt noch
Und wir haben
Unklarheit sein.
teilweise auch mal Fragen,
Ja,
wenn es
klar,
an
natürlich.
bauliche Mängel oder
Wenn es
sonstiges
genau
geht,
spezielle
genau.
Sachen gibt, dann klären wir die natürlich auch vorher schon mal ab,
Absolut,
ne?
genau.
Um einfach auch wirklich alles zu wissen. Und wenn jetzt ein Interessent dann Unsicherheiten hat oder tatsächlich was sanieren möchte, können wir auch dann dort helfen mit dem Netzwerk, ne? Weil auch da könnte so ein Verkauf dran scheitern, dass sie einfach sagen, das überfordert mich, ich habe doch gar keine Ahnung und ich bin da raus. Ne? Wenn man sagen kann, hey, Moment, wir haben hier Handwerker, die können dir mal gerne Feedback geben, was das kostet, wie schnell man das machen kann oder welche Problematik es da gibt. Und dann sind die natürlich auch erleichtert, wenn man da unterstützen kann. Ne?
Absolut, ja.
Cool, perfekt. Ja, dann kommen wir zu dem Punkt. Jetzt habt ihr vielleicht schon zugehört und sagt, naja, eigentlich wollte ich privat verkaufen, aber ach, wenn ich das so alles höre, dann wird mich das überfordern. Und so wie es bei den Infoveranstaltungen dann auch meistens läuft, oder nicht, meistens aber oft dann letztendlich, dass Verkäufer hier sagen, boah, ist mir doch zu viel. Und daher ist die Frage, man entscheidet sich jetzt einen Makler, Aber wie entscheide ich mich jetzt für den richtigen Makler? Also jetzt ganz unabhängig davon, dass man uns anrufen kann.
Ja.
Aber jetzt auch hören ja auch Leute aus anderen Städten und so weiter zu. Genau. Aber wie kann ich jetzt einschätzen, ob der Makler der Richtige für mich ist oder nicht? Ohne jetzt auf, das will ich auf jeden Fall betonen, ohne auf einfach blind auf eine Empfehlung, ich sag's mal, reinzufallen. Mhm. Weil das erleben wir ganz oft, dass Leute quasi Makler weiterempfehlen oder also ihnen wird Makler empfohlen. Und sie gehen da einfach blind drauf, sagen, jawohl, der ist mir empfohlen worden, alles gut. Die prüfen gar nicht, was der macht. Die Mandate landen dann irgendwann unter anderem auch bei uns. Und die Verkäufer sagen, ich habe mir das Exposé nie angeguckt und die Immobilie war jetzt ein Jahr in der Vermarktung, hat nicht funktioniert. Ne? Und da ist einfach komplette Katastrophe passiert. Also man darf sich letztendlich nicht nur auf die Empfehlung verlassen.
Absolut.
Natürlich ist das schon mal ein guter Indikator, die Empfehlung, aber wie könnte man jetzt da noch hingehen und sagen, entweder die Empfehlung nochmal prüfen, ist der wirklich geeignet, oder auch, wie finde ich jetzt ganz neutralen Makler, der gut ist? Also welche Kriterien muss so ein guter Makler?
Es bietet sich natürlich an, dass man sich mal die Exposés von uns dann durchschaut, beziehungsweise auch von anderen Maklern natürlich, also generell, und sich die Arbeit von denen ein bisschen durch den Kopf gehen lässt und schaut, was die alles für einen machen und natürlich dann auch mal ins Vier-Augen-Gespräch dann mit dem potenziellen Makler dann gehen, um dann einfach abzuklären, ob das was für einen ist, was bietet der Makler an, macht er das anständig, genau, und vor allen Dingen nicht auf den Wunschpreis direkt einzugehen, blind.
Sehr guter Punkt.
Das ist so ein Ding, dass der Eigentümer sagt, ja, ich habe mir 300.000 vorgestellt. Der Makler sagt, okay, das machen wir gerne so, ist für mich völlig in Ordnung. Mit dem Preis kann man immer noch runtergehen.
Ja.
Aber das ist, denke ich, der falsche Punkt dann, bevor die Einwertung richtig gemacht wurde. Kann natürlich sein, dass der Preis mal stimmt.
Ja.
Aber ich denke, in 99% der Fällen ist es nicht der Fall.
Absolut. Also wenn der Satz kommt, dann ist direkt Alarmglocke.
Genau.
Ne? So nach dem Motto, ja, Preis kein Problem, wenn nicht drunter gehen, kann man immer noch. Da merkt man schon direkt, okay, hier wurde keine Expertenbewertung gemacht. Also bei uns ist es so, bei uns gibt es den ersten Termin, das ist die Beratung vor Ort. Wir fahren ja dann raus, gucken uns die Immobilie an. Und da kommt ganz oft, also 90% der Fälle, und was schätzen Sie so? Dann sage ich immer, Sie kriegen von mir jetzt keine Schätzung, weil es wäre unseriös.
Absolut.
Und wir machen eine Expertenbewertung, das dauert ein paar Stunden. Das machen wir im Büro ganz in Ruhe, um eben auch den Markt analysieren zu können und so weiter. Und dann kommen die Kunden zu uns nochmal ins Büro oder wir fahren nochmal zu denen, je nachdem, wie es für die Kunden auch passt. Und da wird dann die Bewertung besprochen und zwar detailliert und transparent, dass Sie auch nachvollziehen können, wie wir auf diesen Wert kommen und warum der realistisch ist.
Genau. Ne?
Und klar, ist das oft nicht der Wunschpreis. Ne?
Absolut, ja.
Genau, und dann hast du angesprochen, ja, Recherche, also sprich, klar, Internet. Also ich sag mal, ein guter Makler sollte in der heutigen Zeit natürlich digital gut aufgestellt sein. Bedeutet, eine gute Homepage, die funktioniert, die auch ansprechend ist. Also sowohl optisch als auch verkäuferisch, weil ich meine, ein guter Makler muss ja verkaufen können. Das heißt, auch die Homepage muss entsprechend verkaufen können. Die Präsentation der Immobilien, was man dann auf der Homepage auch sehen kann. Und wie ich finde, noch ein ganz wichtiger Punkt sind Referenzen.
Absolut, Bewertungen ist das
A und O. Google-Bewertungen, Proven Expert, alles, was es so gibt. Und auch, was ich finde, was ein guter Makler haben sollte, was die Expertise nochmal ein gutes Stück unterstreicht, sind tatsächlich Testimonials, also Videos von Kunden, die, weil wenn ein Verkäufer sich bereit erklärt, sich mit einem Makler vor eine Kamera zu setzen,
dann war er wirklich zufrieden.
Dann war
er
auf jeden Fall zufrieden. Also,
ja,
ne, und da wird ja auch so ein bisschen, also bei uns jetzt bei den Videos wird ja auch dann über den Verkauf so gesprochen, was so die Herausforderungen waren, damit die Leute auch einfach aus ihrer Sicht das mal erzählen, wie sie das wahrgenommen haben. Ne? Also das sind so definitiv Punkte. Also googeln, Referenzen sich angucken, sind es viele Referenzen oder nur ein paar. Also ein Makler mit 5 Bewertungen und 5 Sternen, schwierig kann man, das sind dann halt die 5 Bekannten, die man so hat vielleicht.
Genau,
ne? Und es sollten natürlich schon mehr Bewertungen sein. Ne? Ideal ist, ich sag mal so, ab 30, 40 Bewertungen aufwärts kann man schon eine gewisse Tendenz bekommen. Und und ansonsten darf man den Makler auch natürlich fordern und einfach sagen, zeigen Sie mal Referenzen, also ähnliche Immobilien, die Sie dort verkauft haben oder beziehungsweise auch, was auch ganz wichtig ist, also wir bieten da auch zum Beispiel eine Broschüre an, die man gern von uns bekommen kann, wo man vergleichen kann, also wo es eine Vergleichstabelle gibt, Makler A macht das, jawohl, macht das, macht virtuelle Besichtigung, okay, macht hochwertige Exposés, abhaken. Makler B macht das nicht, das macht er nicht, das macht er nicht. Also so kann man ganz gut vergleichen. Gibt es zum Beispiel auch bei Hausbau, habe ich das schon mal gesehen, wo eine Firma dann gesagt hat, wenn ihr mit uns baut, wir bieten alles das und hier habt ihr noch Spalten für Vergleich A und B, B und C. Ja. Und so konnten die Kunden dann wirklich auch checken, ob es da noch Vergleiche
gibt. Das sagt viel aus, absolut.
Genau. Ja, also wir haben jetzt diese Recherche, die man machen kann. Klar, Empfehlungen, sich ein bisschen umzuhören, ob man was von dem Makler erfahren kann. Natürlich spielt Sympathie auch eine Rolle, ganz logisch. Also es muss irgendwo passen. Ich bin auch der Meinung, dass ein professioneller Makler auch ein Büro haben sollte, eine Anlaufstelle, idealerweise auch einen Shop, ne, wo die Kunden auch hinkommen können. Ja. Sehe da mal so kritisch, wenn Makler das von zu Hause aus machen. So, ne, ich meine, man will ja einen Profi, es geht ja ums höchste Vermögen. Das
ist dann immer so ein Nebenbei-Geschäft. Danach sieht es ja auf jeden Fall immer aus.
Dann, ja, absolut.
Geht auf den Bauschaffen und nebenbei verkauft er dann noch ein paar Häuser gegebenenfalls.
Ja, genau.
Das ist natürlich klar, alles möglich.
Makler mit Mitarbeiter ist natürlich auch ein Indikator, der eher positiv ist, weil was passiert, wenn man jetzt einen Einzelmakler nimmt, der vielleicht an sich gut ist, aber der ist nur so lange gut, als er da ist.
Das heißt, wenn er krank wird,
Unfall hat, dann steht die Immobilie online und keiner kümmert sich.
Genau, gibt es keine Besichtigung und keine Bearbeitung.
Absolut.
Schwierig.
Ja. Genau. Und wenn man jetzt dann so ins Anbandeln kommt mit Maklern, ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt, wo man halt erkennen kann, ist das jetzt ein Profi oder eher so ein bisschen amateurmäßig, Thema Unterlagen. Kannst du mir mal erzählen, wie gehen wir da vor?
Also das Erste, was wir machen, ist ja generell, dass wir wirklich die Unterlagen anfordern und wirklich schauen, dass wirklich alles da ist. Es soll keine Lücke sein. Wir besorgen die Energieausweise und sonstige Unterlagen, natürlich die ganzen Grundrisse. Wenn keine vorhanden sind, Originale, schauen wir, dass wir sie noch irgendwo anders herbekommen. Es gibt ja ein paar Anlaufstellen, wo wir sowas dann besorgen können auch noch. Und ich denke, das sollte alles da sein, bevor man überhaupt mit irgendetwas beginnt.
Absolut. Genau, das ist nämlich so ein Punkt, wo man schon mal gut feststellen kann, ist ja auch wirklich engagiert, hat er da Interesse auch dran. Weil wir gehen hin und sagen, okay, klar, es gibt gewisse Unterlagen, die hat der Verkäufer, idealerweise, nämlich zum Beispiel Grundrisse und einfach so die Bauunterlagen. Aber alles andere besorgen wir komplett eigenständig. Also der braucht uns kein Grundbuch zu besorgen, der braucht uns keinen Energieausweis zu besorgen. Und wenn er keine Grundrisse hat, verlangen wir auch nicht von ihm, dass er das jetzt irgendwie regelt und das organisiert, sondern das ist unser Job, wir kümmern uns darum, wir fahren zum Bauamt, wir holen uns die Bauakte, notfalls, wir haben ja Technik, lassen wir die Pläne auch nochmal neu machen. Das ist die Aufgabe vom Makler, diese Unterlagen zu besorgen.
Ne? Absolut, ja.
Bis auf die natürlich, die jetzt der Verkäufer irgendwie nur er haben kann. Aber gerade jetzt hatte ich noch einen Fall, da ist es so, der Verkäufer hat eine Generalvollmacht über den Tod hinaus. Die Verkäuferin, die noch im Grundbuch steht, ist auch schon verstorben. Jetzt ist ja der Erbfall eigentlich eingetreten, aber er hat ja diese Vollmacht. So, jetzt könnte ich zu ihm sagen, klären Sie das, rufen Sie beim Notar an und fragen Sie danach und klären Sie. Aber ich sehe es als unseren Job an, einfach zu sagen, komm, wir nehmen jetzt die ganzen Unterlagen, die wir jetzt von ihm haben, also Testament, Vollmacht und Sterbeurkunde, und klären das jetzt mit dem Notar. Genau. Was muss jetzt gemacht werden? Klar, eventuell muss er dann nochmal dorthin aktiv werden, aber dieses Klären, das ist doch unser Job. Wir kennen doch die Notare, wir kennen die Angestellten.
Ne? Und bei uns geht es vermutlich auch deutlich schneller dann als bei dem Eigentümer, der das dann vorhat. Ja.
Absolut.
Sehr schwieriges Thema dann auch.
Genau. Und gibt es für dich noch so einen Punkt, wo du sagst, so Don'ts beim Makler? Also man sagt, wenn das ist, dann eher vorsichtig sein oder Aufgaben, die er auf jeden Fall übernehmen sollte und die man vorher klären sollte?
So eine Grundsache bei einem Makler ist natürlich von Anfang an, dass er sich um alles kümmert. Ne? Dafür engagiert man einen Makler, dafür wird er ja auch dann zum Schluss auch bezahlt natürlich. Allein das Auftreten spielt schon sehr in die Karten. Also wenn er gerade lumpig gerade von einer anderen Arbeit gegebenenfalls noch kommt und steht dann da vor der Haustür und möchte dann sagen, naja, ich mache das gern mit Ihrem Haus, dann wäre das schon mal der falsche Partner vielleicht.
Ja, absolut. Also was so der Klassiker in der Branche ist, also beim Makler, aber auch bei anderen Branchen, die ja so ein bisschen zusammenhängen, sind ja Finanzierung, Hausverwaltung, Maklerei, vielleicht noch Handwerk. Und das gibt es ja schon immer, dass es Betriebe gibt, die sagen, ja, ich mache alles. Ja, also die sind dann Experten für Finanzierung, die sind Experten für Immobilien, die sind Experten für Hausverwaltung, haben vielleicht nebenbei noch einen Handwerksbetrieb am Laufen, da sind sie auch noch Experten. Und das sehe ich halt schon sehr kritisch, weil da geht halt der Fokus ja komplett verloren. Also das ist, also meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung, ist, wenn man jemanden beauftragt, dann sollte das wirklich ein Betrieb sein, die entweder wirklich diese Abteilungen haben, sprich, da gibt es für jede Abteilung auch eine entsprechende Führungskraft, der eine wirklich aus der Hausverwaltung kommt und das diese Sparte auch komplett führt. Und der die Maklerei macht, eine eigene Abteilung hat mit eigenen Mitarbeitern und so weiter. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, dass es das gibt. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass dann bei dem Makler auf der Visitenkarte 5 Qualifikationen draufstehen.
Versuchen alles auf einmal dann zu machen.
Ja, genau.
Die wollen dann auch ein Dachdecken nebenbei und machen dann auch noch den Bürojob und schreiben die Rechnungen und machen dann noch die Hausverwaltung nebenbei. Und im Endeffekt weiß dann gar keiner mehr, was abgeht. Und der Kunde bekommt auch nicht Bescheid, weil er zu beschäftigt ist, weil er sich um alles kümmern muss.
So ist es. Genau. Ne? Und das ist ja auch Thema Schulung. Also ich meine, es gibt ja ständig Änderungen und man braucht auch Auffrischungen. Und wie will man sich da jetzt letztendlich danach fokussieren?
Absolut,
also ich bin halt einfach der Meinung, und das hat sich, denke ich, auch bewahrheitet bisher, dass die Makler, die sich wirklich fokussieren und sagen, hier, ich bin Makler, das ist mein Hauptjob, ich habe Kooperationspartner für Finanzierung, für Versicherung und so weiter, das ist alles in Ordnung, das macht ja auch Sinn, aber das sollte nicht der machen, der auch die Immobilien verkauft. Und da sollte schon diese Spezialisierung einfach da sein, weil unter Umständen ja auch Interessenskonflikte entstehen können. Ne? Dass man einfach sagt, hier, wenn man die Finanzierung halt gleich mitmacht.
Versucht man es noch so zu treichseln, dass es irgendwie mit dem Preis dann zum Schluss stimmt, dass es auch wirklich über die Bühne geht.
Zu einem. So, ne? Oder man sagt halt, der Kunde, der 5.000 weniger bietet, der finanziert über uns. Dann geben wir dem ja lieber den. Ne? Und den anderen lassen wir mal so, den erzählen wir erst gar nicht, dass es den gibt. Ne? Und ich meine, ich will jetzt nichts unterstellen, aber das sind ja Sachen, die passieren können.
Das ist alles schon passiert, natürlich.
Ja. So, und deswegen, also am besten Makler, der wirklich Makler ist, sich darauf konzentriert und natürlich sollte der Kooperationspartner haben wir ja auch, mit dem wir dann zusammenarbeiten, bedeutet, wenn ein Kunde jetzt Schwierigkeit bei der Finanzierung hat, dass wir da auch helfen können oder wenn er einen Handwerker braucht oder entsprechende Versicherungen nachher, klar, da haben wir ja auch Ansprechpartner, es wäre ja natürlich schlimm, wenn wir das nicht hätten.
Absolut.
Genau. Ja, ansonsten, ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ob wir irgendwas vergessen haben, was für die Leute noch relevant wäre. Klar, Social Media, Auftritt, ne? Das ist ja online, Referenzen. Genau, das ist noch ein Punkt, ganz hier unten, das hatte ich vorhin so ein bisschen schon angerissen, ist so diese erste Besichtigung. Da sollte sich der Makler natürlich auch Zeit nehmen. Also ich kann ja mal beschreiben, oder du warst ja auch schon mal dabei, wie das bei uns abläuft. Ne? Wir gehen ja durchs Haus durch und gehen erstmal nur durch, schreiben noch gar nichts auf, sondern wir hören dem Verkäufer zu, was er alles so erzählt über das Haus. Wir gucken uns die Räume im Detail an, fragen natürlich auch kritisch nach, wenn uns irgendwas auffällt, was jetzt nicht so schön ist, wenn irgendwo Risse sind, Schimmel, Feuchtigkeiten etc., also irgendwelche Schäden. Und setzen uns danach dann nochmal in Ruhe mit den Leuten an den Tisch und gehen dann wirklich Stück für Stück die Immobilie durch, Baujahr, Grundriss, Wohnflächen, was wurde renoviert, was genau, also Klassiker ist so, ja, Elektrik ist neu. Okay, was genau?
Genau,
nur bis wohin? Die Sicherungen, bis wohin, ist die Steigleitung neu, ne? Also die Leute sind immer schnell, Wasserleitungen sind saniert worden, aber das Bad ist noch aus den 70ern, wie kann das sein?
Die haben irgendwann mal die Rechnung bekommen dann von den neuen Rohren oder von den neuen Leitungen, die elektrisch verlegt wurden, dann sehen sie nur das, was auf dem Blatt Papier stand, aber wissen eigentlich gar nicht, bis wohin es dann tatsächlich ging.
Auch. Genau, ne? Also dass der Makler sich halt bei diesem Termin, vor allem bei diesem ersten Termin, auch wirklich mit der Immobilie beschäftigt und auch Informationen fordert. Ne?
Ja.
Weil letztendlich, wie will er eine Immobilie richtig und vernünftig bewerten, wenn er diese Unterlagen nicht fordert? Ne? Und dieses Wissen, was ja letztlich oftmals nur der Verkäufer haben kann. Und das ist, glaube ich, so mit nochmal so ein wichtiger Punkt, wenn so die ersten Makler dann bei einem sitzen. Ne? Ja, also sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir können hier zusammenfassen. Privater Verkauf geht, gar kein Thema. Es gibt auch kein Gesetz, das es verbietet. Es ist aber schwierig. Man sollte sich den Herausforderungen auf jeden Fall bewusst sein. Denn beispielsweise, das fällt mir jetzt gerade noch ein, Thema Besichtigung. Wir hatten ja diese Erreichbarkeit, um das Thema jetzt nochmal abzuschließen. Neben der Erreichbarkeit ist ja dann auch die Besichtigung. Wir haben durchaus ja auch heute noch Häuser, wo wir 40, 50 Besichtigungen durchführen.
Absolut, da reicht es nicht, dass man als Eigentümer allein da steht und versucht, dass man alle zu einem Besichtigungstermin einlädt dann.
So ist es.
Genau. Ne? Man braucht die Zeit für jeden Einzelnen und dann...
Genau, absolut. Weil sonst passiert nämlich Folgendes, dass man sagt hier, boah, ich hätte jetzt 40 Leute, die besichtigen wollen, ich lasse jetzt mal 5 kommen, dann ist von den 5 einer dabei, der kauft, man verkauft, zack. Und hat einen Haufen Geld verloren. Ja. Das ist nämlich genau das Thema. Wir lassen nämlich alle 40 kommen, schauen dann, wer will alles, wer kann alles und was sind letztendlich die Interessenten auch bereit zu zahlen, um letztendlich für das bestmögliche Ergebnis zu sorgen. Ne? Und aber auch um Fairness zu erzeugen bei den Interessenten, weil bei uns hat halt auch jeder die Möglichkeit, diese Immobilie dann zu kaufen.
Ja. Ne?
Und bei uns wird halt nicht vorher dann gesagt, hier Aufnahmestopp, zu viele Besichtigungen, sondern bei uns bekommt dann auch jeder, der grundsätzlich geeignet ist, also mit dem wir vorher gesprochen haben, ob die Immobilie überhaupt passt, so von den Vorstellungen, kriegt dann auch einen Termin und eben auch die Chance zu kaufen.
Absolut.
Ich denke, damit kann man das Thema schließen. Also Augen auf bei der Maklerwahl. Und falls euch das Thema jetzt interessiert habt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Podcast. Hier kommen nämlich immer wieder solche Themen zum Thema Verkaufen, Vermieten, auf was muss man achten bei Verträgen und so weiter, aber auch Business-Themen. Also es ist für jeden etwas dabei. Abonniert gerne, lasst ein Like da und eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Und ich bedanke mich nochmal bei Julian für deinen,
nicht so danken, sehr
für
gerne.
Deine Gast, für deine Mitarbeit hier. Und wir freuen uns sehr, dass Julian bei uns ist und uns hier am Team tatkräftig unterstützt. Und der nächste Makler hier im Büro, der heranwächst und genau. Ansonsten dann, ich danke fürs Zuhören. Bis demnächst, euer Michael.
Bis zum nächsten Mal.